Preisfrage. Was genau ist eigentlich ein Meme? Der Duden hilft nur bedingt. Ein interessantes oder witziges Bild, Video oder ähnliches, das in sozialen Netzwerken schnell und weit verbreitet wird, heißt es hier. Irgendwie unvollständig, oder? Auch die Wortherkunft vom altgriechischen Mimema, also Abbild, hilft nur bedingt weiter. 1979 prägt der Evolutionsbiologe Richard Dawkins den Begriff Meme, um die Verbreitung kultureller Informationen zu beschreiben. Im weitesten Sinne also ein Kulturphänomen. Geben wir uns zunächst mit dieser ganz allgemeinen Beschreibung zufrieden. Memes sind Ausdruck einer digitalen Kommunikation. Egal ob als Video, Bild oder Text, sie setzen voraus, dass SenderIn und EmpfängerIn mit einem Meme eine ähnliche Assoziation haben. Und weil das Internet seit vielen Jahren eines unserer Hauptkommunikationswege ist, haben Memes ihre Form und ihre Bedeutung über die Jahre verändert. Und so sind Memes auch vermeintlich Ausdruck einer digitalen Abgrenzung. Denn auf den ersten Blick scheinen Millennials, Gen Z und Boomer in der digitalen Welt völlig unterschiedlich zu ticken. Aber stimmt das? Um den Versuch, sich der Definition von Memes zu nähern, um den Unterschied und die Gemeinsamkeiten der Generationen in ihrer digitalen Kommunikation und um die Geschichte hinter viralen Memes geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Generation XYZ. Unter diesem Motto fand 2025 die Republika in Berlin statt. Und in diesem Podcast spreche ich mit einigen Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Und dabei geht es auch immer um das Motto Generation XYZ. Im Browser History Podcast sprechen Magdalena Puls und Dennis Kogel über ein kleines Stück Internetgeschichte, um zu verstehen, wie das Internet uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und das haben sie auch auf der Bühne der Republika 2025 getan.
Das ist richtig gut, das ist ganz toll erzählt. Und über Skippity heißt es halt wirklich, hat ja Magdalena schon eben gesagt, da heißt es, das versteht niemand, der über 20 ist. So, das ist so absurd, das ist der Slenderman, der Gen Alpha. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so. Man versteht es und das ist toll. Und vor allem eine Sache dann gemerkt, der Blick in die Meme-Geschichte zeigt, wir hatten auch unser Skibidi.
Das ist Dennis Kogel. Er ist Journalist, Autor und Podcaster. Er berichtet für Radio und diverse Podcast-Produktionen über Netzkultur, Technologie und Games.
Und TikTok-Dances finde ich so interessant, weil als TikTok angefangen hat, groß zu werden, 2018, 19 in Deutschland, hat dann die deutsche Presse das erste Mal angefangen, darüber zu berichten. Und da wurde dann immer so ein bisschen abfällig darüber gesprochen. Da wurde immer so ein bisschen gesagt, TikTok, diese Plattform, auf der junge Menschen tanzen. Und es war immer so ein bisschen so, was machen die da? Was macht Gen Z da? Was will die mit TikTok-Dances?
Und das ist Magdalena Puls. Sie ist freie Journalistin, Moderatorin und Formatentwicklerin und hat für verschiedene Podcast-Formate der Süddeutschen Zeitung, des DLF und für den WDR gearbeitet. Auf der Republika machen Dennis und Magdalena eine Zeitreise durch die Memes der Geschichte. Sie zeigen, welche Parallelen es zwischen modernen und alten Memes gibt und bringen eine These mit. Es gibt mehr Ähnlichkeiten, als man denkt. Sowohl die Menschen verschiedener Generationen, die das Internet nutzen, als auch die verschiedenen Generationen von Memes über die Jahre. Es offenbaren sich überraschende Gemeinsamkeiten. Und über all das und vieles mehr habe auch ich mit den beiden gesprochen. Über die Frage, ob ein Graffiti-Phänomen ein Meme sein kann. Über die Entwicklung unserer digitalen Kommunikation durch Memes und darüber, warum es sich lohnt, die Entstehungsgeschichten von Internetphänomenen zu erforschen und zu verstehen. Los geht's! Lieber Dennis, liebe Magdalena, herzlich willkommen im Republikast. Schön, dass ihr dabei seid.
Dankeschön. Hi. Dankeschön, dass wir dabei sein dürfen.
Ich habe festgestellt, dass ihr wahrscheinlich zu dem Thema dieser Staffel sehr viel beitragen könnt mit dem Vortrag, den ihr auch auf der Republika vorbereitet habt. Die erste Frage ist relativ simpel, glaube ich. Wenn man jetzt nach der klassischen Einordnung geht, zu welcher Generation gehört ihr?
Millennials.
Wir sind Millennial Core, 88 geboren und ich mache die Pause, bevor das Video losgeht. Okay, sofort los.
Ich fahr Rennrad, wir lieben Kaffee.
Kaffee, genau. Ich mag auch Indie-Rock, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, so all das.
Okay, also die klassischen Vertreter eurer Generation, das muss man schon sagen. Ich bin 95 geboren, das heißt, ihr seid älter als ich. Ich weiß mal gar nicht, ob Gen, also ob die Millennials,
Grenze.
Die goldene Grenze.
Ganz late Millennial. Ich glaube, ab 1996 zählt es als
Gen Z. Ich dachte, das macht sich auch immer an Verhaltensmustern quasi.
Siehst
eigentlich
du dich
deutlich.
Denn selber als dann?
Ich würde mich ganz klar als Millennial sehen. Ich habe durchaus Boomer-Züge. In bestimmten Fällen. Ja, absolut. Aber das kann nicht sein, alterstechnisch. Aber ihr habt die zweite Frage muss ich beantworten, weil ich schon wissen wollen würde, was sind so klassische Merkmale eurer Generation? Ehrlich gesagt, ich finde Rennradfahren, ist das so ein Ding von Millennials? Ich dachte, das ist eher so ein
Quarterlife-Crisis.
Ja, man kommt dann irgendwann dahin, dass man denkt, noch ein zweites Fahrrad?
Vielleicht sollte ich Sport machen.
Ja, nee, ich weiß nicht, also bei mir war das so, ich habe mich da nie so richtig mit identifiziert und dann aber jetzt erst so im Nachhinein, wo man dann merkt, so, es gibt so viele Züge, wo man dann so merkt.
Gemeinsame Erlebnisse.
Irgendwie auch so diese, ich glaube auch so eine gewisse wirtschaftliche Angst, weil als wir so eingestiegen sind in, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte total Angst unterzukommen irgendwo oder dass nicht, das nicht klappt. Und dann hat man dauernd diese Praktika gemacht, die nicht bezahlt werden, wo man sich dann irgendwie Geld zusammenspart, um irgendwie in der Redaktion zu sitzen und dann kommt's zu machen und so.
Ja, wir sind Generationen noch dankbar, einen Job zu haben.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ein bisschen so gefangen halt irgendwo. Die Generation, die zu schwach ist für wie großen Widerstand.
Ja, wir schauen ja zu unseren Overlords, Gen Z, schauen wir ja hoch. So, endlich sagt jemand, was wir uns schon immer gedacht haben. Ja, mutig, ja, voll geil. Ich feiere Gen Z, also.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, ich hab mal mit einem Generationenforscher gesprochen und er hat gesagt, das klassische Merkmal der Millennials war so Occupy Wall Street. Also das heißt zwei Tage, aber dann war halt auch schon kalt draußen. war schon auch kalt. Schon Schilder, aber war schon kalt auch.
Das ist, glaube ich, sehr wahr.
Ihr habt euch für einen Beitrag bei der Republika überlegt, dass ihr über das Thema sprecht, mit dem ihr euch auch im Podcast beschäftigt. Übrigens auch ein klassisches Merkmal. Millennials, alle haben Podcast. Das ist auch Classic. Und da geht's um das Thema Memes. Vielleicht mal als Einstieg, was ist das erste Meme, an das ihr euch erinnern könnt, was ihr aktiv genutzt habt?
Ich habe vorher darüber nachgedacht, was das ist. Ne? Das ist ja Teil unserer Geschichte sozusagen. Und natürlich denkt man zuallererst vielleicht an Memes, an klassische Bild-Memes, die man so kennt, ne? So Bad Luck Brian mit dieser Impact-Schrift drauf. Und aber wenn man dann so ein bisschen zurückgeht und überlegt, ja, was könnten Memes noch sein? Ich denke, für mich war es Lord of the Weeds Anfang der 2000er.
Geil. Ich glaube, bei mir ist es auch ähnlich. Also es war wirklich so die Zeit, wo man Memes so auf der Meme-CD bekommen hat, so auf dem Schulhof.
Ja, du bist nochmal 5 Jahre vor mir, ne? Also auf jeden Fall.
Ja.
Und dann Meme-CD?
Die Meme-CD, ja, klar, natürlich. Weil wie kriegt man ein Meme? Man geht ja nicht auf eine Webseite, sondern dir geben Freunde irgendwie eine CD und dann
1997.
Ist da eine selbstgebrannte CD und also es ist jetzt keine offizielle Meme-CD, sondern jeder hatte eine eigene Meme-CD und dann hat man eine CD bekommen und dann war da, weiß nicht, ein Ordner mit irgendwie MP3 und dann war da so, weiß nicht, Marilyn Manson, Rammstein und irgendwie Nightwish und dann war da irgendwie die Memes, so ein Ordner mit hier ein paar GIFs und da noch irgendwie ein Video und da, genau, Lord of the Weed war groß und dann so Sachen wie das Unreal Tournament Kind.
Unreal spielen. Das kennt man. Ja, das kennt man. Aber das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört.
Da merkt man, dass du kein echter Millennial bist.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist eine CD, ist krass.
It's a thing. Die hat man dann bei LAN-Partys, hat man die so ausgetauscht.
Ja.
Ich nicht, aber du.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also, wenn du 91 geworden bist, dann hast du das doch auch nicht gehabt.
Nee, ich hatte auch keine, Meme-CDs, Meme-CD. Aber ich kannte die Meme-CD. Also ich hatte ein Bild davon, ein bisschen weiter als du.
Krass. Okay, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist das letzte Meme, über das ihr laut gelacht habt?
Ah, was ist das letzte Meme, was wir laut gelacht haben? Ich glaube, bei mir ist es irgendwie dieses ganze Italian Brain Rot.
Wirklich?
Ballerina Cappuccina und so weiter und so. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ich finde es ganz lustig, laut gelacht habe ich nicht. Ich lache gerade ganz viel über TikTok-Kommentare, die auf ihre Art und Weise auch Mimik sind. Also man hat ja immer dieses Bild von, hey, ein Meme ist ein Bild und da ist ein Schriftzug drauf als Millennial und so. Aber Memes, die sind ja auch in Bewegung. Und ich glaube, dass die neuesten Memes TikTok-Kommentare sind. Da gibt es einfach so Phrasen, die immer benutzt werden und dann immer verändert werden. Zum Beispiel, wenn jemand sowas total Abgefahrenes in einem Video macht und dann steht unten drunter excellent use of free will zum Beispiel. Oder do you do weddings as the groom? Und das wird dann immer verändert weiter, zum Beispiel zu do you do funerals oder sowas. As the corpse. Aber wenn es zum Beispiel super depressing ist oder so. Und da glaube ich, da kann man was Mimiges entdecken.
Ja.
Das ist okay. Also, aber da muss man schon sagen, ich, keine Ahnung, aber das ist vielleicht der Boomer an mir, dass ich halt Meme jetzt verstehe als ein Bild halt. Eine Definition von Meme ist vielleicht gar nicht so leicht zu finden. Habt ihr eine Definition von Meme?
Es gibt ja dazu Forschung und sowas. Man kann das ja irgendwie so auf, wenn man dann irgendwie ganz smart sein möchte, das auf Richard Dawkins zurückführen und sowas. Und der sieht das ja so als eine Sinneinheit. Ne? Also so ein Meme ist so eine einzelne Sinneinheit, so eine kleine Informationseinheit, die man leicht kommunizieren kann.
Ja.
Und das kann ja dann wirklich alles sein. Ein Bild, ein Video, ein Spruch und so weiter und so fort.
Es geht auch oft um diese kleinen Abänderungen, also eine kleine Mutation. Also Meme ist quasi die Mutation, dass man etwas hat, was ein bisschen verändert wird. Und zum Beispiel, wenn du ein klassisches Bild-Meme nimmst, du hast immer das gleiche Bild, aber einen anderen Gag drauf, der aber sozusagen immer den gleichen Dreh hat. Zum Beispiel bei Bad Luck Brian. Dass es immer der Typ ist, bei dem es schlecht gelaufen ist. So. Und genau. Also insofern ist es ganz interessant, auch diese Analyserahmen von Memes anzuschauen, weil man auch sieht, dass die Leute total unterschiedliche Dinge drunter verstehen. Wenn man ins Internet geht und dann tatsächlich so guckt, hey, was waren die großen Memes, dann sieht man, dass ganz viele Leute unter Memes viel mehr verstehen. Zum Beispiel sowas wie der Harlem Shake war ein Meme, einfach weil die Menschen das Gleiche gemacht haben und in unterschiedlicher Form gemacht haben.
Ja. Generell sagen Leute, inzwischen ja einfach Meme zu Witzen. Also alles, was lustig ist, ist ein Meme.
Also vielleicht habe ich einen verkürzten Blick drauf, dass ein Meme für mich ganz klar ein Bild, vielleicht ein Video oder ein GIF ist, aber mehr kann es nicht sein. Ich habe aber versucht, was zu finden, was nicht digital ist, was man aber als Meme bezeichnen könnte. Ich frage mich, ob ihr, um sich der Definition des Memes zu nähern, mit mir einig seid, dass das ein Meme sein könnte. Erstmal bin ich gestoßen natürlich auf alle möglichen Graffitis, die sich wiederholt haben in der Antike, okay. Aber es gab tatsächlich, und ich habe das Bild von euch, ein, das Bild?
Dieses Nasenwesen.
Das Nasenwesen ist Kilroy. Und der Trend, wenn man das so nennen möchte, kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und kommt von den US-amerikanischen Soldaten.
Ach krass.
Und die haben sich einen Spaß draus gemacht, immer wo sie neu eingesetzt wurden, dieses Bild zu zeichnen, egal wohin, also meistens dann irgendwas Militärisches vom Feind, um zu zeigen, sie waren da und haben sie drunter geschrieben, Kilroy was here. Und im Prinzip war das Ziel davon, es an den unmöglichsten Orten zu machen und so, dass die Amerikaner, die US-Amerikaner, die danach gekommen sind, immer wussten, ah ja, okay, hier waren die Amis, die sind hier schon gewesen. Und angefangen hat das wohl irgendwo auf Schiffen in den 30er Jahren. Aber im Prinzip halt so ein internes Meme im US-Militär, was sich dann aber auch so in die Popkultur verbreitet hat.
Ich finde das so interessant, weil man da auch nochmal so eine ganz zentrale Sache von Memes sieht, nämlich, dass sie so ein verbindendes Element haben. Ne? Also wenn man mit Leuten kommuniziert und die kennen dieselben Memes, dann hat das ja sowas von wegen, okay, wir sind eine Crowd, so wir gehören zusammen, wir finden denselben Mist lustig so und jemand anderes guckt da drauf und ist so, was ist dieses Nasending, so wer ist Kilroy, was soll das denn, verstehe ich nicht und warum finden die das lustig, so und dann kann man sich darüber wiederum lustig machen, sondern die checken es einfach nicht.
Das ist ja wie so ein Abgleichen von Humor, also du guckst es an und du weißt, wenn es in der Situation kommt, dann teilt die Person im Prinzip meinen Humor.
Ja.
Also in einem Meme quasi vereinter Humor, aber würdet ihr sagen, Kilroy ist ein Meme?
Voll. Safe, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall eines der älteren Memes. Wenn man so guckt nach diesem ältesten klassischen Meme, dann gibt es immer so ein, wird immer so ein Cartoon geteilt von 1921, der an einer Uni-Zeitschrift gemacht worden ist. Und das ist ein Cartoon, wo man auf der linken Seite sieht man so einen ganz fashion jungen Herrn, der so einen schönen Scheitel hat und so eine super schön. Und unten drunter steht, wie du denkst, dass du aussiehst, wenn du mit Blitz fotografiert wirst. Und auf der anderen Seite sieht man so, er ist so ein richtiges so Derp-Face. Und so, wie du wirklich aussiehst. Und das ist so interessant, finde ich, weil es ja wirklich eins zu eins ist, absolut, wie super viele Memes heute funktionieren. Und das ist von 1921, das ist über 100 Jahre alt. Ja, tatsächlich, ja.
Krass. Aber es ist da ja schon in einem Kontext, der sozusagen multimedial ist, wenn man jetzt Fotografie mal nimmt. Weil ich habe mich ja gefragt, ob Meme nicht eigentlich automatisch verlangt, dass es digital ist, dass es multimedial sein muss.
Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, wirklich, also dieser Kilroy oder das zeigt, dass so Meme-Formate es schon vorher gab, aber natürlich, dass dann das Internet das Ganze nochmal beschleunigt hat und gemacht hat, dass sich das über Grenzen verbreiten kann, weil quasi Kilroy ist zum Beispiel sowas, darüber haben halt GIs gelacht, aber jetzt sonst nicht irgendwie andere Leute oder dann später vielleicht Leute, die das kapiert haben. Und das Internet erlaubt, dass dann sich das viel weiter verbreitet und wir anfangen, diese Memes weiter in die Welt zu propagieren und Dinge lustig zu finden auf ja einer viel größeren Ebene.
Ich liebe Memes so sehr, ich sehe überall Memes. Wirklich in allem, also auch in der Kunst. Das ist eine Obsession. Es ist wirklich eine Obsession. In der Kunsthistorie, ne, da gibt es auch Symbole, die auf verschiedenen Bildern immer wieder geteilt werden und das Gleiche bedeuten, aber in leicht unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel der Totenkopf, der den Tod bedeutet und sowas. Und sogar da drin sehe ich so eine Art Meme, um ehrlich zu sein.
Ja, sind halt wieder Sinneinheiten. Man kommuniziert, irgendwie ein Ding steht für was anderes so.
Insider, die man nur versteht, wenn man das Bild versteht.
Ja. Und wenn man vielleicht auch den Ursprung muss man dann ja nicht mal kennen. Das ist ja das Ding. Also wer weiß genau, wer der Bauer ist mit seiner Riesenzwiebel. Das weiß ja keiner. So, aber es ist auch völlig egal. Ich habe irgendwann mal geguckt, wer das ist. Das ist tatsächlich ein Gewinner von irgendeinem Wettbewerb.
Ich hoffe, der hat was gewonnen mit
der
Zwiebel.
Der hat mit der Zwiebel was gewonnen und da war er sehr stolz drüber und die Bilder sind echte Freude. Sind kein Stockmaterial.
Schön.
Ja, schön. Das finde ich sehr
beruhigend. Aber das ist ja auch dann genau das, was wir dann, glaube ich, auch so spannend finden, dann auch so die Geschichten hinter den Memes so ein bisschen rauszufinden, weil man guckt sich das an, das ist so, aha, das ist lustig und dann gräbt man so ein bisschen tiefer und merkt, ah, da stecken irgendwie total interessante Leute dahinter, die was Witziges erlebt haben, was Komisches denen passiert ist, manchmal irgendwie was ganz Tragisches denen passiert ist und so.
Ja, voll. Das bringt mich auch zu dem Punkt, ihr beschäftigt euch eben mit Internetphänomenen und im Prinzip dem Hintergrund davon im Podcast. Könnt ihr eine Geschichte teilen, die euch extrem im Kopf geblieben ist, aus denen, wie viele Folgen sind es inzwischen? 50? Über 50 Folgen?
Eine Geschichte, die Dennis mir erzählt hat, die mich sehr bewegt hat, war die Geschichte vom Y2K-Bug.
Oh ja.
Weil das ist, wir haben ja heute, leben wir in einer Zeit, in der ganz oft es so einen Technik-Fatalismus gibt, also so dieses Gefühl von KI und wir werden alle draufgehen und ganz viele von diesen Szenarien sind aber nie eingetreten, die wir in den letzten Jahren vielleicht schon erlebt haben. Und Dennis hat eine Geschichte erzählt von als Ende der 90er, die das Millennium gekommen ist. Wer hätte es gedacht? Also die 2000er. Waren die Computer nicht vorbereitet auf diese Veränderung, weil die innen drin auf die 1999er, 1980er und sowas gecodet waren und nicht auf dieses 2000.
Genau, dann hätten sie gedacht, dass das jetzt wieder 1900 anbricht und das hätte irgendwie alles durcheinander gebracht und Leute hatten Angst, dass dann alles
was computerisch gesteuert ist, explodiert. Atomkraftwerke, Flugzeuge und im Nachhinein hat man immer so gedacht, haha, der Y2K-Bug, es ist ja gar nichts passiert, war überhaupt nicht schlimm. Stellt sich raus, war voll schlimm, wäre auch fast schiefgegangen und es gab tatsächlich auch kleinere Unfälle an Atomreaktoren.
Genau, es gab Unfälle und es gab halt auch vor allem, es gab auch Leute, die halt daran gearbeitet haben, das zu verhindern. Also dann jahrelang wirklich daran gearbeitet haben, also quasi dafür gesorgt haben, dass es eben nicht schief geht. Und
die
dann,
Nerds der Vergangenheit haben sich for free zusammengesammelt und haben unsere Welt gerettet und niemand weiß es.
Und heute lachen wir drüber und sind so, Y2K, das ist irgendwie die Katastrophe, die nicht eingetroffen ist und irgendwie so der Beweis dafür, dass man irgendwie Computer irgendwie zu ernst genommen hat oder so und irgendwie sich das nicht verstanden hat und so. Ja, sowas. Oder ich weiß nicht, ich mochte auch sehr so die Story vom Harlem Shake, die du erzählt hast, oder wo ich dann auch nochmal jetzt mit heutigen Blick nochmal ganz, ganz anders drauf schaue, weil ich dachte, als das losging, Harlem Shake, also dieses Ding, wo kurz Musik losgeht und alle stehen so ein bisschen rum, schaffeln so rum und plötzlich droppt der Beat und alle drehen durch, haben plötzlich Pferdemasken an, sind nackt, winden sich auf dem Boden und so. Und ich dachte so, wow, das ist so ein bisschen cringe. Also das ist schon so ein bisschen
das
lächerlich.
Cringigste
das ist
aller Millennial-Memes.
Da macht man nicht mit, das ist so ein Flashmob, so. Das ist unangenehm. Echt unangenehm. Und dann stellt sich raus, okay, da steckt aber auch eine gigantische Geschichte dahinter. Das hat Filthy Frank erfunden, der heute erfolgreich ist als Joji, den ich nicht gekannt habe zu meinem.
Okay, man muss dazu sagen, man kennt einen seiner Tracks, sorry, das führt jetzt gerade ein bisschen weit weg, aber man kennt einen seiner Tracks, der auf TikTok viral gegangen ist und dieser Track hat auf Spotify mehr Listenings als der zweitmeist gehörte Song von ABBA.
Wild.
Also das ist schon
wild. Und Ansage. Das ist der Typ, den wir dem Harlem Shake zu verdanken haben. Ja. Oder dass es dann auch darum geht, dass es eine riesige Kontroverse gab um den Harlem Shake, weil es gibt eigentlich den echten Harlem Shake, was ein tatsächlicher
Hip-Hop-Tanz ist.
Ja, wo Leute sich darüber aufgeregt haben. Und das Sample aus dem Song ist aus von einer Jazz-Kombo, ne?
It's crazy. It's a crazy story.
Und es ist so, wow, da steckt so viel dahinter und eigentlich...
Man kann so viel über Kultur lernen, wenn man sich damit auseinandersetzt und wie die Dinge halt ineinander greifen, auch wie Technik zum Beispiel zu bestimmten Innovationen geführt hat, zu gleichzeitig das auf Zeitgeist trifft und dann entsteht was völlig Neues und alles, was wir davon mitbekommen, ist so ein kleines Meme.
Genau, dass Leute tanzen und Pferdekopfmasken tragen.
Aber dann wären Memes in der Theorie ja quasi die einfachstmögliche Form der Kommunikation, um sehr komplexe Dinge miteinander zu vereinen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ist es nicht schade, dass der ganze Hintergrund wegfällt? Der ist ja nicht ganz unwichtig. Er macht es halt dann halt uninteressant.
Ich weiß, es gibt auch diese fantastische eine Star Trek-Folge.
Dennis ist gar kein Nerd oder so.
wo es um eine Zivilisation geht, die in Memes kommunizieren. Also sie das heißt irgendwie Darmok, blah. Und da geht es quasi um diese Aliens, die nicht einfach nur geradeaus sagen, was sie meinen, sondern sie sagen, Darmok, sein Schwert gleißend in der Sonne. Ne? Irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht das richtige Zitat parat. Und das sind ja im Prinzip so Memes wie Leonardo DiCaprio, sein Champagnerglas gehoben im glitzernden Ding oder Leonardo DiCaprio, seinen Finger zeigend auf den Fernseher. Und dass man dann merkt, so, okay, das sind so Sinneinheiten, so kulturelle Sinneinheiten, die für uns viel Sinn ergeben. Und sie haben einen oberflächlichen Sinn, aber wenn man tiefer gräbt, dann steckt da noch viel mehr drin. Und das ist so dein Ding, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich finde, man sollte sich Memes auch mehr von so einer funktionalistischen Seite noch widmen. Für mich immer interessant ist, dass es ja eine politische Komponente natürlich gibt hinter der Frage Memes, die gerade in den letzten 10 Jahren immer größer geworden ist und traurigerweise, ich sag mal, vor allem in der Trump-Kampagne eine ganz große Rolle gespielt hat. Also, dass die Memes gefunden haben, die die Leute so getroffen haben und quasi Menschen vereint haben auf irgendeine Art und Weise. Was ich daran so schade finde, ist, dass Memes für mich Unterhaltungskommunikation sind, die in sich drinnen konträr steht zur Angstkommunikation, die ganz lange mit Populisten assoziiert worden ist. Also diese Idee, Migration ist böse und Terrorismus und all diese Dinge. Und ganz oft wurde gesagt, warum sind Populisten so erfolgreich? Die bedienen sich der Angstkommunikation. Mhm. Ich dachte immer, hey, wir haben doch ein Mittel. Wir müssen nicht Angst kommunizieren als die Guten. Wir können auch eine andere Art der emotionalen Verbindung schaffen. Wir können Meme-Kommunikation machen. Und dass das noch nicht so stark gemacht worden ist und erst jetzt so entdeckt wird in der politischen Sphäre, das ist ein bisschen traurig, weil die Rechten haben es leider zuerst entdeckt.
Ja, es ist ein Muster, was sich durchzieht, dass diese extremen Kräfte im Prinzip viele Mechanismen des Internets besser für sich herausgespielt haben. Einfach auch, weil sie natürlich nicht die Möglichkeit haben, in sozusagen der breiten Öffentlichkeit auf dieselbe Art und Weise stattzufinden, wie es andere politische Kräfte können und dadurch eine Art von Vorsprung natürlich haben. Ich habe immer das Gefühl, so Memes zu psychologisieren und zu so in den kulturellen Kontext zu stellen, hat einfach was krass Boomerhaftes. Also es ist so krass, es ist im Prinzip das neue, ich sitze in der 11. Klasse in der Deutschstunde und soll jetzt analysieren, was Goethe mit dem Satz gedacht hat. So, vielleicht hat er einfach das gesagt, was da steht, vielleicht ist es einfach auch nur ein Gag. Aber also irgendwie fällt es mir manchmal schwer zu sagen, Also einfach abzulegen und sagen, es ist vielleicht auch einfach nur ein Gag. Dann kommt ihr aber und sagt, da steckt so viel hinter.
Es gibt ja nichts, was unlustiger ist, als einen Witz zu erzählen und einen Witz zu erklären. Also wenn man, ja wir in unserem Podcast auch immer. Und dann haben da alle drüber gelacht, haha. Ja. Und wir hoffen immer, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das irgendwie einigermaßen verstehen oder das Meme kennen, weil das ist wirklich schwierig zu transportieren. So. Und deswegen ist es lustig, meine lieben Kinder.
Das ist ein
weiterer
Punkt übrigens, wo ich mich krass boomhaft gefühlt habe. Ich kannte so viele Phänomene aus eurem Podcast.
Ja, natürlich. Ich kenne auch ganz viele Sachen. Dennis erzählt über irgendwas und ich bin so, aha, das war groß, da schau her. Ja, aber ich lerne super viel über die Zeit.
Ja, aber ich lerne auch Sachen, also wenn du Sachen erzählst, gibt es auch Dinge, die ich nicht kenne oder sowas.
Also wo Charlie the Unicorn
nicht. Ja, ich habe zum Beispiel Charlie the Unicorn.
Kann ich auch nicht.
Nicht
Lamas für Fats?
Kann ich nicht.
Salad Fingers?
Kannte ich alles nicht.
Ist alles super.
War meine Bubble. Es ist natürlich auch eine Bubble-Geschichte immer. Ja. Und ein interessanter Blick über die Bubble hinweg.
Aber das mit dem Erklären, also ich weiß nicht, also einerseits ja, so einerseits ist es schon so ein bisschen cringe, Dinge zu erklären und irgendwie den Witz daran zu erklären. Aber so meine Hoffnung ist, dass man da vielleicht so ein bisschen was, also quasi vielleicht gar nicht erklärt, warum ist das lustig, sondern erklärt, wie ist das entstanden und was sagt das so ein bisschen aus über die Welt, in der wir leben. Also zum Beispiel Skibidi Toilet, das ist ja so ein perfektes Beispiel für ein Meme, wo man denken würde, okay, das ergibt keinen Sinn, das zu erklären. Das sind so 3D-animierte Toiletten und aus denen entsteigen Köpfe und dann fangen sie an Skibidi Dom Dom Yes Yes zu singen.
Ich überlege gerade, es hören 100% eben auch Boomer zu, ob du es noch näher erklären musst.
Naja, es sind so Videos, die viral gegangen sind, jetzt inzwischen vor 2 Jahren hat es angefangen und es geht immer noch weiter. Es hat angefangen so als YouTube-Shorts, so kurze Videos auf YouTube und dann TikTok auch. Videos, in denen man ja so eine 3D-animierte Szene sieht, wo die Kamera ranfährt an eine Toilette. Also so eine Videospieltoilette und plötzlich entsteigt da so ein bizarr animierter Kopf und fängt an zu singen.
Es ist so surreal, wie es klingt und es soll auch so surreal sein. Richtig. Also es macht keinen Sinn. Also wer jetzt nur mitgekommen ist, es macht tatsächlich keinen Sinn. Und das war lange das Meme oder ja das Internetphänomen, wo das quasi repräsentiert hat, dass wir alle im Internet nicht mehr mitkommen und dass da eine neue Generation ist, die irgendwas macht, was wir alle nicht checken. Das war das, was gibt. Dafür steht Skibidi Toilet.
Ja, und mir ging es da auch so und ich hatte echt ein bisschen Angst, zuerst nachzuschauen, so was das ist, weil ich dachte so, okay, ich gucke nach und dann fühle ich mich alt und verstehe es nicht und so. Und dann habe ich mir irgendwie alle, ich glaube, über 70 Folgen gegeben, die es davon jetzt gibt, weil es ist quasi nicht nur dieser eine Clip mit dem Kopf, der aus der Toilette steigt, sondern da steckt so eine riesige Geschichte dahinter, die eigentlich erzählt wird. Also eigentlich wird da eine Story erzählt in Animationsfilmen über den Krieg der Toiletten gegen die Kameraköpfe. Das sind so anzugtragende Leute mit Kameras als Köpfen. Und
es macht keinen Sinn, klingt seltsam.
Aber es ist dann ziemlich geil, weil es wird wirklich eine Geschichte erzählt, die überraschend emotional ist, mit tollen Szenen, toll geschnitten, toll gemacht. Und man würde dann denken so, okay, aber das ist jetzt irgendwie alles random und man muss sich das alles nicht anschauen. Und ja, I guess, man muss sich das nicht unbedingt anschauen, aber es ist schon interessant und toll gemacht.
Absolut.
Und dann ist es aber auch nochmal sowas, wenn man dann sagt, okay, das ist aber etwas wirklich nur für die ganz, ganz Jungen, alle über 20 müssen es nicht mal versuchen. So ist es halt auch nicht, weil der Mensch, der das gemacht hat, Alexei Gerasimov, der ist halt total inspiriert von den Machinima-Videos aus den 90ern und frühen 2000ern. Das waren halt auch so 3D-animierte Videos aus Videospielen, in Half-Life oder in Team Fortress und so weiter und so fort. Und da haben Leute halt Kurzfilme mitgemacht und Animationen gelernt, Humor verbreitet, Stories erzählt und so. Und davon ist er halt inspiriert. Und das war so eine Kulturtechnik, die ist so ein bisschen eingegangen in den 2010er Jahren und kommt jetzt dank Skibidi Toilet wieder zurück.
Krass. Ja.
Und ich denke mir so, okay, aber das ist ja total interessant. Also für mich jedenfalls. So,
es könnte nicht noch mehr Generationen verbinden sein eigentlich.
Ja.
Man schaut es an und denkt, man kann damit nichts anfangen, aber in Wahrheit steckt ein großes Stück Nostalgie drinnen.
Ja.
Das ist ein bisschen das Ding, ne? Also wir hatten schon mal den Satz in einer oder anderen Folgen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Scheint auch für Meme-Kultur zu gelten. Aber das ist ja auch im Prinzip die These eures Vortrags, also zu sagen, Meme-Kultur oder Internetkultur ist eigentlich verbindender zwischen den Generationen, als wir es auf den ersten Blick denken. Ist es so?
Ich meine, es ist natürlich begrenzt so, wir haben ja hier auch eine These und so und der Generationenbegriff ist ja ein Differenzierungsbegriff, also es geht darum zu unterscheiden, aber wir finden schon immer wieder Anknüpfungspunkte an die Vergangenheit. Die Dinge kommen ja nicht einfach so aus dem Nichts, sondern ja, die haben eine Vorgeschichte oft und dass man heute was lustig findet, ist oft so, weil man es früher schon lustig gefunden hat und auch, weil die User und Userinnen ähnlich sind. Also wir waren alle mal jung und als junge Menschen lacht man halt über bestimmte Dinge. Da findet man halt Skurriles irgendwie super cool und Sexwitze und all diese Dinge.
Ja. Für mich hat das, glaube ich, alles so ein bisschen angefangen in so einer, ich habe auch ein boomeriges Millennial-Eigenschaft, so ich habe total die Angst vorm Älterwerden und bin so, ich akzeptiere das nicht. Ja, irgendwie älter werden, ich akzeptiere das nicht. Meine Freunde machen sich alle lustig.
Kennrad kaufen hilft.
Kennrad kaufen hilft. Und ich bin so, ich versuche mich daran zu halten, dass meine Haut sehr gesund ist und ich bin so, und deswegen weiß niemand, wie alt ich bin. Nein, und tatsächlich dachte, hat er so angefangen, also ein Ding von wegen, okay, aber dann weiß ich halt, dass ich auch so bin wie die jungen Leute mit ihren Memes und ich verstehe auch die Memes. Aber dann habe ich gemerkt, so, okay, das ist ein bisschen egal. Was wichtig ist, dass man dadurch vielleicht so eine Empathie auch aufbaut und sich selbst auch einfach in den anderen sieht und hofft, dass die anderen sich auch in dir sehen und merkt so, okay, wir teilen halt ähnliche Erfahrungen, ähnlichen Humor, ähnliche Phänomene, die wir erlebt haben. Und das ist ja etwas total Schönes. Und ich glaube, das kann, also wenn man jetzt irgendwie so ganz, ganz groß wird, das kann ja etwas wirklich Verbindendes sein. Also so über Generationen hinweg und dann hoffentlich irgendwie politisch und gesellschaftlich dann sagt, ja, wir haben alle über Skibidi heute gesprochen. Vielleicht hilft das ja so.
Ja, das stimmt. Also Memes bzw. Internetphänomene reduzieren sich ja, haben wir jetzt festgestellt, auch nicht unbedingt immer auf einen flüchtigen Gag so. Da steckt noch was dahinter. Ein Phänomen, mit dem ihr euch auch beschäftigt habt, was glaube ich das Tradwife-Phänomen. Ja. Wo man ja wirklich sagen kann, dahinter steckt wirklich eine tierisch tiefe politische, gesellschaftliche Analyse eigentlich.
Und die hat auch eine Vorgeschichte, die gibt's auch schon in der Vergangenheit. Mhm.
Ja, total, genau. Also die Tradwives ist ja diese Bewegung von Frauen vor allem, die sagen, Frauen müssen zurück an den Herd und sie müssen ein traditionelles Familienbild leben und prägen und sie müssen kochen, Kinder gebären und ihrem Mann hörig sein und das führt zu mehr Glück als quasi diese moderne feministische Welt oder so.
Hat einen totalen Hate-Sturm ausgelöst gegen diese Frauen, aber auch einfach eine große politische Debatte und diese politische Debatte hat einen Vorläufer Anfang der 2000 oder Mitte der 2000er, Anfang Mitte der 2000er gehabt, als die ersten Momfluencer auf die Bildfläche gegangen sind. Und das ist total interessant, weil es ja eigentlich ein ganz ähnlicher Mechanismus ist. Das waren auch Frauen, die sozusagen ins Internet gegangen sind und angefangen haben darüber zu schreiben, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie der Schlafmangel ist, was man halt so als Momfluencer so erzählt. Und da gab es auch einen ziemlichen Hasssturm am Anfang schon dagegen, weil es nicht ernst genommen worden ist. Und was daran so interessant ist, ist, dass der Mechanismus, wie auf die Frauen reagiert wird, gleich ist, aber gleichzeitig natürlich inhaltlich steht es sich auch ein bisschen entgegen. Und trotzdem sind es aber halt Frauen, die rausgegangen sind und sagen, wir wollen so und so leben.
Ja, ich hatte dann auch im Laufe, also als wir uns dann beschäftigt haben mit den Tradwives, irgendwie auch angefangen, so ein bisschen Empathie für die Tradwives zu haben. Tatsächlich. Ja.
Wo ich dann auch dachte, wenn es wirklich nicht unser Ding ist.
Genau, ist nicht mein Ding, so würde ich nicht empfehlen. Aber dass man dann merkt, okay, die Tradwives an sich, die halt Content im Internet machen, das sind ja arbeitende Frauen.
Das ist das wahre Problem. Das Problem ist nicht, dass sie ihren Lebensstil sich aussuchen. Das Problem ist, dass sie uns eine Lüge erzählen. Und die Lüge ist, ich bin Hausfrau, ich mache sonst nichts. Aber das sind Content-Creatorinnen. Richtig. Und die großen von
Geschäftsfrauen,
denen, das sind Geschäftsfrauen. Ja. Die haben Millionen Follower, die antworten auf Kommentare, die schneiden Videos.
Die haben irgendwie Dutzende Leute, die für sie arbeiten. So, das sind große Firmen.
Die verkaufen teilweise Merch, wo man irgendwie denkt, du bist ganz viel, meine Liebe, aber du bist keine Hausfrau.
Ja, aber da sieht man eigentlich so, okay, man regt sich andauernd auf darüber, wie Frauen sich im Internet benehmen. Und ist so, das dürfen sie nicht, aus unterschiedlichen Gründen so. Und man kann irgendwie so politische Einschätzungen sehen, so wie sich da Einstellungen verändern und so. Aber letztendlich, ja, keine Ahnung. Also ich bin so, wenn ihr Tradwifen wollt, so dann macht das. Wenn das für euch funktioniert, so macht das. Aber ich finde so an sich die Botschaft finde ich schon schräg.
Das Problem daran ist doch aber eigentlich, und das denke ich dann, ist vielleicht der Unterschied auch zu sowas wie Momfluencern, heutzutage es ist schwer, bestimmte Trends zu lösen von einem größeren, vielleicht auch politischen Kontext. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also Memes und Internetphänomene werden grundsätzlich auch politischer. Und mein Eindruck ist so ein bisschen bei Tradwives, das hat einen politischen Kontext im Sinne von, das Bild, was da verkörpert wird, ist ein tierisch, es hat misogyn eigentlich. Und es ist tierisch zurückgekehrt in so Muster der Hausfrau der 70er, 50er Jahre. Ob jetzt in Amerika oder in Deutschland. Und das ist ja eigentlich auch ein Angstmechanismus, also ein sozusagen Rückkehr zu dem Gewohnten, Rückkehr zum Geordneten, Rückkehr zu einer Rollenbild, was wir alle verstehen. Und dann nimmt das Ganze ja eine politische Natur an und so eine kulturelle Form, wo ich mir denke, boah, okay, das ist krasser als Momfluencer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Momfluencer sind schon auch interessant, im Endeffekt, weil sie die auch eine der ersten wirklich erfolgreichen Blogger und Bloggerinnen online waren so und auch eben mit ihrer Weiblichkeit rausgegangen sind und als Frauen sozusagen draußen standen. Und das ist mit den Trad Drives auch so. Und deswegen sehe ich es ein bisschen differenziert in dem Sinne, dass, ja, da steckt eine politische Komponente dahinter. Die sind wahnsinnig schwierig. Die fischen am rechten Rand natürlich auch, selbstverständlich. Aber gleichzeitig ist es schwierig, sozusagen den Inhalt ihrer Videos, dieses, hey, wir wollen gerne backen und sie dafür zu kritisieren. Man kann sie dafür kritisieren, dass sie zum Beispiel die 50er Jahre wesentlich besser aussehen lassen, als sie wirklich waren. Ja, ja. So, also das ist natürlich problematisch. So. Das sind misogyne und rassistische Zeiten gewesen und das tauchte denen ihre Videos natürlich null auf.
Ja, ja, klar. Aber das ist interessant, weil das ist ja der Rückbezug im Prinzip auch zu den Memes. Also das Oberflächliche bleibt hängen und man müsste jetzt theoretisch eigentlich tiefer eintauchen, um zu verstehen, was steht eigentlich dahinter. Sagt ja aber auch, dass es bestimmte Internetphänomene gibt, wo es sich lohnt, mit denen näher zu beschäftigen.
Total.
Vielleicht die Frage erstmal, wie kommt ihr überhaupt drauf? Ihr habt schon gesagt, also man kann unmöglich alle Internetphänomene kennen. Ich kenne sie nicht alle. Was ist, wie kommt ihr auf die Themen, auf die Phänomene?
Ich habe so einen Fundus an Internet-Themen, mit denen mich, also ich habe viele Jahre, oder ich arbeite weiterhin so als Tech-Reporter auch so, und dann notiert man sich irgendwie diese ganzen Themen. Und ansonsten, wir kriegen auch viele Sachen empfohlen von unseren Hörerinnen und Hörern, die sich melden und sagen so, ey, guckt euch das doch mal an.
Ja, Dinge, die zum Beispiel nicht in meiner Lebenswelt vorgekommen sind, wie Habbo Hotel oder
Knuddels.
Knuddels hatten wir auch nicht auf dem Schirm, aber riesengroß bis heute Deutschlands größtes Chatforum.
Ja, wart ihr nicht bei Knuddels?
Nee, du hast Knuddels?
Ja, natürlich.
Hast du geknuddelt auf Knuddels? Ja,
klar. Wow. ICQ,
ja, klar.
MSN
und Knuddels auch.
Ja. Absolut, nicht viel, aber ja, war ich vertreten.
Auch eine eigene Welt, ne? Also so
komplett,
German Core.
Komplett. Also keine Ahnung, komplett krank auf eine Art. Ja, wirklich. Also keine Ahnung, was passiert, wenn ein 13-Jähriger Zugang zum Internet hat. Also es ist halt irgendwie nicht optimal, muss man wirklich sagen. Also und ja, es ist halt die Frage, ob das heutzutage irgendwie noch anders ist. Aber irgendwann kam dann ja, ich meine jetzt die Weiterentwicklung von Knuddels ist dann vielleicht sowas, wie heißt das, wo man so zusammengewürfelt wird.
Per,
ja, sowas in die Richtung. Ja. So ist natürlich auch nochmal eine krassere Komponente, dass es per Video ist, aber groß anders. Ja. Ja, also Knuddels, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir, krass, also gut, dass meine Mutter das nicht wusste. ja, du hattest noch ein anderes gesagt, was ich auch nicht kannte.
Habbo Hotel. Aber das war auch so ein Kindernetzwerk eigentlich, auch so eine Art Videospiel, wo man heute sagen so würde, so, okay, das ist halt wie Minecraft oder Fortnite oder so. Ja. Halt ein Videospiel, wo man sich einloggen kann mit so einem kleinen Avatar und dann in so einer Welt rumlaufen kann. Und das wurde vor allem deswegen legendär im Internet, weil das ein Ziel war von Protest von 4chan, dem anonymen Forum, wo ja die Anonymous-Bewegung auch entstanden ist. Und die haben so einen Protest gegen Habbo gemacht, weil es da irgendwie rassistische Moderationspraktiken gab oder sowas. Und dann haben sich die 4chan-Nutzer alle Avatare gemacht mit schwarzer Hautfarbe und Afro und sind dann massenhaft auf Habbo Hotel gegangen, um zu protestieren. Das war zum Teil lustig, weil sie sich dann um den Pool gestellt haben, dann konnte man nicht schwimmen. Wahrscheinlich auch, wenn man dann denkt, das sind wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt irgendwie so 14-jährige US-Amerikaner, hoffentlich, die sich also vielleicht damit nicht so viel beschäftigt haben, aber wer weiß.
Ja, stimmt. Denkt ihr, es gibt ein Internetphänomen, das auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre überlebt?
Ich denke, dass Bilder überleben werden. Also das ist klassische Bild-Meme. Das ist einfach auch schnell gemacht, das ist schnell konsumiert. Das geht mit allem, mit dem kleinsten Datenvolumen basically. Deswegen glaube ich, dass das Bild-Meme auf jeden Fall bleiben wird.
Oder so Textsachen. Also du hast ja die Kommentare auf TikTok angesprochen. Ja. Ich denke da auch an so wirklich so Text-Meme-Versatzstücke. Es gibt ja zum Beispiel dieses I studied the blade. Das ist auch so ein dämlicher Joke, so von wegen irgendwie so ein Tumblr-Post oder keine Ahnung, woher es letztendlich kommt. Das habe ich nicht nachgeschaut, aber wäre auch mal ein Thema. Wo man dann merkt, so da schreibt jemand so, ja, während ihr alle Party gemacht habt, habe ich das Katana gelernt und so. Und dann ist quasi dieser Spruch geblieben, I studied the blade.
So. Das ging Das wird immer benutzt. Das wird immer
wieder benutzen. Vielleicht, also sowas ist quasi die Kakerlake der Memes, so das überlebt alles.
Für immer.
Ja.
Ich glaube, das ist irgendwie so mit den Memes und auch so ein Learning aus unserem Podcast, was auch die Generationen verbindet, ist die Nostalgie. Früher war das Internet was Neues und auch, ne, wenn man so zum Beispiel Serien wie Stranger Things anschaut, die definitiv sozusagen Nostalgie kapitalisieren, sage ich mal so. Die nutzen ganz oft die prädigitale Zeit, ne? Da wo man nur mit Walkie-Talkie und vielleicht Fernseher und so. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren verändert, dass auf einmal eine Generation groß ist, die sagt, oh, die frühe YouTube-Zeit, hey!
Cold Mirror!
Dass die Leute daran zurückdenken und damit was verbinden. Und das finde ich so interessant. Und deswegen glaube ich, ist es mega wichtig, sich mit Memes und sowas zu beschäftigen, weil das ist nicht mehr was nur irgendwo am Rand passiert, sondern das ist was Identitäten bildet sozusagen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, was wir als Millennial lustig finden und was andere, ne, was Gen Z lustig finden.
Ich glaube auch, es ist wichtig, das so ein bisschen zu katalogisieren und zu archivieren, zum Beispiel in Podcastform oder Video, keine Ahnung, also auf so viele Arten wie möglich, weil so das Internet heute, man sagt ja, das Internet vergisst nicht, aber ich habe das Gefühl, das Internet vergisst sehr, sehr vieles, also weil wir in so einer Welt leben, wo Dinge gelöscht werden und überschrieben werden und vergessen werden und in Vergessenheit geraten und Plattformen untergehende Vine zum Beispiel, gibt es nicht mehr.
Leider.
Da gibt es Compilations oder sowas, aber das Erlebnis von Vine, das gibt es heute nicht mehr.
Wie oft du mir irgendein Phänomen gezeigt hast, wo ich am Anfang gesagt habe, hä, habe ich noch nie gehört. Und dann schaue ich, dann spielst du es mir vor oder ich zeigst mir irgendwelche Zitate raus und ich bin so, ach das, klar. Und dann merkt man erst, wie viel man eigentlich schon vergessen hätte.
Mhm. Aber es ist ja irgendwie wie ein, also was ich schon interessant daran finde, ist, die soziale Komponente ist ja offensichtlich, aber gleichzeitig, ich habe, weil ihr gerade auch YouTube und Cold Mirror angesprochen habt, ich habe auch gesprochen für den Podcast mit Urs Jelmers, der Teil von YTT war. Mhm. Und der hat eine super Beobachtung gehabt, dass eigentlich Internetplattformen versuchen, diesen sozialen Aspekt aus dem sozialen Netzwerk zu cutten. Also Menschen so individualisiert Inhalte auszuspielen, dass es eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich darüber auszutauschen. Und klar gibt es immer so kleine Formen von Protest, ne? Also ihr kennt ja 100% auch, wenn eine Werbung kommt und alle schreiben drunter Nice Try Diddy oder so. Mhm. Also dieses Zusammenschließen über einen Trend irgendwie und man versucht dann diesem Mechanismus sich zu widersetzen. Aber im Prinzip muss man ja sagen, irgendwas müssen wir ja machen, um Memes und diesen sozialen Aspekt zu halten. Weil offensichtlich, so seine Theorie, und ich finde das sehr klug beobachtet, sollen die sozialen Netzwerke eigentlich so nicht mehr sein in Zukunft.
Ich glaube, der Trick ist, auf neue soziale Netzwerke immer wieder zu gehen. Also viele Leute sind so, muss ich jetzt auch noch auf BeReal, muss ich jetzt irgendwie auch noch auf TikTok und so. Und ich bin so, ey, wenn ein neues Netzwerk rumkommt und es wird benutzt von Menschen, dann werde ich da hingehen, bevor die ganzen Marketingfirmen da sind.
BeReal war aber wirklich auch nicht so richtig... So richtig Dölle. Auch mal sagen.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen, daraus eine Werbeplattform zu machen, aber sie haben es geschafft. Aber ja, genau. Also ich glaube, dass es schon immer so einen sozialen Charakter im Internet gibt, aber dass es dass man den manchmal erst wieder finden muss.
Mhm. Ja, ich glaube wirklich so diese Plattform, also die Plattformen sind, die verschwinden halt oft. Und ich glaube, man ist da echt gut daran beraten, also nicht nur immer wieder auf neue Plattformen zu gehen und das irgendwie so als etwas Temporäres zu betrachten, sondern auch, aber so die Leute, die man da kennt, also das daran festzuhalten, also zu sagen, okay, so das ist quasi meine Twitter-Bekanntschaft wird vielleicht, also wird Twitter wird gehen, aber diese Bekanntschaft, die bleibt, so, also quasi sich aneinander festzuhalten irgendwie. Mhm. Und so Banden zu bilden, Freunde, Netzwerke zu bilden und sowas.
Awesome.
Im Prinzip die perfekten Schlussworte. Ich wollte dich aber noch was fragen. Es gab auf der Republika auch einen Talk zum Thema digitale Heimaten. Ich habe mich gefragt daraufhin, weil es waren sozusagen 3 Generationen, die miteinander kommuniziert haben über ihre digitale Heimat. Würdet ihr sagen, ihr habt eine digitale Heimat? Gibt es eine Plattform, wo ihr eure digitale Heimat seht?
Oh, so
Stichwort
traurig.
Nostalgie.
Ist so traurig. Ich fürchte, dass es Facebook ist.
Echt?
Da, wo es begonnen hat. Da, wo wir alle angefangen haben.
Wow.
Und der einzige Grund, warum ich Facebook nicht gelöscht habe, ist Nostalgie. Und auch ein bisschen...
Geburtstage
und auch ein bisschen gucken, wie schief es da jetzt läuft und was die Boomer gerade wieder an AI-Content liken, aber ich kann es irgendwie nicht löschen, weil ja, da sind meine ersten Fotos noch und ach, ja.
Krass, okay.
Ich hatte ein Foto mit sehr, sehr lustigen Haaren beim Buhl-Spielen in Finnland und das ist ein sehr boomeriger Moment, aber es war sehr schön. Bei mir war es Twitter. Und das ist also für mich immer noch so ein bisschen traurig, dass das jetzt irgendwie X ist und so eine Schrottplattform geworden ist. Weil mir Twitter sehr, sehr viel bedeutet, sehr, sehr viel gegeben, professionell und menschlich. Ich habe Leute kennengelernt, Jobs gefunden, mich ausgetauscht, in Shitstorms geraten, von Leuten gehasst worden, so. Also, ne, also irgendwie all das so mitgemacht und das war wichtig für mich. Ich hatte da mein Verified Badge und das wurde mir genommen und so. Und das habe ich immer noch nicht verwunden. Das kann ich
aber 100% verstehen. Oder die auch nicht drüber hinweg
kommen. Und genau, ich bin da tatsächlich immer noch nicht drüber hinweg und bin so, ich weiß nicht, ich habe einen Blue Sky Account, ich habe einen Mastodon Account und sowas, aber es fühlt immer noch nicht so. Reg mich dann drüber auf. Aber
es ging mir ganz genauso. Mhm. Also ich hatte auch sofort instinktiv gesagt Twitter und jetzt halt dieser Zorn, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Das ist wirklich eine krasse Nostalgie. Wahrscheinlich ist es inzwischen Instagram, ich weiß es nicht. Aber was ich krass finde, ist, dass ich hatte ganz kurz so eine richtig tiefe Hoffnung, dass Threads dieses Gefühl wiederbringt.
Ja.
Weil es sah irgendwie so aus, denselben Vibe gehabt, aber no chance. Ja. Das Gefühl von Twitter kommt nie zurück. Das Gefühl von Wein und Twitter kommt nie zurück.
Und ich glaube übrigens, um das quasi nochmal so den Bogen zurückzuspannen, so das ist auch etwas, was immer wieder passiert. Also quasi dieses Erlebnis, dass so die Plattform, die eine digitale Heimat ist, dass man die digitale Heimat verliert. Mhm. Das ist etwas, was immer wieder...
bei mir.
Lokalisten. StudiVZ.
Aha. Ne? ICQ.
ICQ. So, man hat so viele Plattformen.
Das ist für mich irgendwie nicht digital. Also ich weiß, dass es Internet ist, aber es ist für mich irgendwie so. Ja, das ist irgendwie so, so wie SMS oder so. So, weiß nicht.
Ja, und ich weiß, ich glaube, das ist etwas, was quasi alle immer wieder erleben werden. Also, weil ich denke jetzt irgendwie an TikTok so. Das lieben sehr, sehr viele Menschen und haben da ganz, ganz tolle Gefühle für so und das ist ja auch so eine Plattform, die immer wieder auf der Kippe steht, ne? Wo man so denkt, so wird das jetzt in den USA verkauft, wird das verboten und so weiter und so fort und das da kann die Gründe können dafür gut oder schlecht sein oder sowas, aber der Effekt ist ja dann nochmal auf die Leute, dass sie noch ihre digitale Heimat verlieren, so ihre Freunde, ihre Kommentare und alles mögliche. Und
ihre dann, Insider, ihre Memes.
Ja, ihre Memes und dann sich was Neues suchen müssen so und ja.
Digitale Nomaden.
Ja.
Wir sind alle digitale Nomaden.
Ja.
Yay.
Wenn Meta es zulässt, dass es nochmal verschwindet. Man weiß es natürlich nicht. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei eurem Talk.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Alle sollten reinhören in euren Podcast natürlich, Browser History.
Yeah.
Und ich bin sehr gespannt, was ihr für Geschichten in Zukunft rauskramen werdet. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Vielen Dank dir.
Das war's mit dieser Folge vom Republicast. Schön, dass du dabei warst. Noch mehr Gespräche mit spannenden Menschen, mit denen ich auf der Republika 2025 in Berlin gesprochen habe, hörst du in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.